Das Missgeschick auf Lenley Court ist der Öffentlichkeit bekannt, mein lieber Johnny, unterbrach ihn Messer besänftigend. Seien Sie nicht unnötig empfindlich. Ich meinerseits freue mich, die Gelegenheit zu haben, einen so ausgezeichneten Polizeibeamten wie Alan Bambury kennenzulernen. Augenblicklich werden Sie Ihren Bezirk sehr ruhig finden, Mr. Bambury. Wir haben nicht mehr die Aufregungen wie damals, als ich von Lincoln's Innfields nach Deptford zog. Alan nickte. »Sie meinen, dass der Hexer Sie nicht mehr belästigt?« fragte er. Die Bemerkung war ganz harmlos gemeint, und er war gar nicht auf die Veränderung vorbereitet, die in Messers Gesicht vorging. Seine Augen blinzelten plötzlich, als wenn ein helles Licht aufleuchtete. Der gebogene Mund wurde eine gerade, harte Linie. »Der Hexer«, seine Stimme klang heiser, »eine alte Geschichte. Der arme Teufel ist tot.« Er sagte dies mit besonderem Nachdruck. Alan schien es, als wenn der Mann sich selbst überzeugen wollte, dass dieser berüchtigte Verbrecher nicht mehr lebte. »Tot, in Australien ertrunken.« Das Mädchen schaute ihn verwundert an. »Wer ist der Hexer?« fragte sie. »Niemand, den Sie kennen und den Sie auch nicht kennen sollten«, versetzte Messer barsch. Dann fuhr er lächelnd fort. »Jetzt fachsimpeln wir aber, und eine Unterhaltung über das Verbrechertum passt am wenigsten für die Ohren einer jungen Dame.« »Ich wünschte, Sie fänden einen anderen Gesprächsstoff«, brummte Johnny Lenley und wollte sich schon umdrehen, als Maurice fragte, »Sie sind doch jetzt im Westend-Bezirk, Wembury. Was war Ihr letzter Fall? Ich kann mich nicht erinnern, Ihren Namen in der Zeitung gelesen zu haben.« Alan verzog das Gesicht. »Wir verkünden unsere Fehlschläge niemals«, entgegnete er. »Meine letzte Arbeit waren die Nachforschungen über eine Perlenkette, die der Lady Darnley in Park Lane gestohlen wurde, als sie den großen Botschafterball gab.« Während er sprach, schaute er Mary an. Er bemerkte nicht, wie Johnny Lenley sich bemühte, einen unwillkürlichen Ausruf zu unterdrücken, noch sah er den schnellen, warnenden Blick, den Messer dem jungen Mann zuwarf. Es entstand eine kurze Pause. »Lady Darnley?« fragte Messer in gezogenem Ton. »Oh ja, ich glaube, mich erinnern zu können. Waren Sie nicht auf jenem Ball, Johnny?« Er blickte Johnny an, der ungeduldig die Achseln zuckte. »Selbstverständlich war ich dort. Ich habe aber erst lange nachher etwas darüber gehört. Habt ihr denn nichts anderes, als über Verbrechen, Diebstähle und Morde zu sprechen?« Er drehte sich auf dem Absatz um und ging langsam über den Rasen. Mary schaute ihm mit einem besorgten Gesicht nach. »Ich möchte wissen, was Johnny in den letzten Tagen so mürrisch macht. Wissen Sie es, Maurice?« Maurice Messer betrachtete die glimmende Zigarette in seiner Bernsteinspitze. »Johnny ist jung, und dann dürfen Sie nicht vergessen, meine Liebe, dass er in der letzten Zeit viel Aufregung hatte.« »Ich auch«, erwiderte sie ruhig. »Oder glauben Sie, dass es für mich nichts zu bedeuten hat, Lenley Court zu verlassen?« Einen Augenblick zitterte ihre Stimme, doch mit großer Willenskraft zwang sie sich zu lächeln. »Ich werde sehr pathetisch, und wenn ich mich nicht zusammennehme, werde ich noch an Alans Schulter weinen.« »Kommen Sie, Alan, und schauen Sie sich den alten Rosengarten an. Vielleicht sehen wir ihn zum letzten Mal.« 4. Johnny Lenley blickte ihnen nach, bis sie verschwunden waren. Sein Gesicht war blass und seine Lippen zitterten. »Was führt diesen Kerl hierher?« fragte er. Maurice Messer, der ihm gefolgt war, sah ihn seltsam an. »Mein lieber Johnny, Sie sind noch sehr jung und sehr unreif. Sie haben die Erziehung eines Gentleman genossen. Sie benehmen sich aber wie ein Bauer.« Was erwarten Sie denn, dass ich tun soll? Soll ich ihm herzlich die Hand drücken und ihn auf Lenley Court willkommen heißen? Der Kerl ist aus der Gosse hervorgegangen. Sein Vater war unser Gärtner. Sie sind sehr eingebildet, Johnny. Das schadet nichts, unterbrach ihn Messer, wenn Sie nur lernten, Ihre Gefühle zu verbergen. Ich sage, was ich meine, erklärte Johnny kurz. Das macht doch der Hund, wenn man ihm auf den Schwanz tritt, entgegnete Maurice. Sie Esel, fuhr er ihn mit unerwarteter Heftigkeit an. Sie Idiot, bei der Erwähnung der Darnley-Perlen haben Sie sich beinahe selbst verraten. Haben Sie sich vergegenwärtigt, mit wem Sie sprachen und wer Sie wahrscheinlich beobachtete? Der gefährlichste Detektiv der Kriminalabteilung. Der Mann, der Hersey abfasste, der Gostein an den Galgen brachte, der die Fleckbande auflöste. Er hat nichts gemerkt, sagte der andere verdrießlich und versuchte, das Gespräch auf ein anderes Thema zu lenken. »Sie haben heute Morgen einen Brief erhalten. Stand etwas über die Perlen darin? Sind sie verkauft?« »Glauben Sie wirklich, dass man Perlen im Werte von 15.000 Pfund in einer Woche verkaufen kann?« »Wie denken Sie sich eigentlich den Vorgang, dass man sie etwa zu Christie zur Versteigerung gibt?« Johnny Lenley biss die Lippen zusammen. Es ist seltsam, dass Wembury den Fall zur Behandlung hatte. Anscheinend hat man jede Hoffnung aufgegeben, den Dieb noch zu fangen. Selbstverständlich hatte die alte Lady Darnley keinen Verdacht. »Seien Sie nicht allzu sicher«, warnte Messer. »Jeder Gast, der in jener Nacht in Nummer 304 von Park Lane war, ist verdächtig. Sie mehr als jeder andere, da jedermann weiß, dass sie arm sind. Außerdem hat sie einen Diener gesehen, wie sie kurz vor ihrem Weggang die Haupttreppe hinaufgingen. Ich sagte ihm, dass ich meinen Mantel holen wollte, warf Johnny Lenley ein. Warum haben Sie vor Wembury erwähnt, dass ich dort war? Maurice lachte. Weil er es wusste, denn ich habe ihn beim Sprechen beobachtet. Ein schwaches Schimmern in seinen Augen verriet es mir. Aber ich will Sie beruhigen. Die Person, die man augenblicklich in Verdacht hat, ist Lady Darnleys Kellermeister. Glauben Sie aber ja nicht, dass alles vorbei ist. Das ist nicht der Fall. Die Polizei ist noch viel zu rührig in der Sache, als dass wir daran denken könnten, die Perlen loszuwerden, und wir müssen eine günstige Gelegenheit abwarten, um sie in Antwerpen unterzubringen. Er zog ein goldenes Etui hervor und suchte sich sorgsam eine Zigarette aus, die er anzündete. Johnny beobachtete ihn neidisch. »Sie sind ein kaltblütiger Teufel!« Sie sind sich doch im Klaren, dass, wenn die Wahrheit über die Perlen herauskommen sollte, auch für Sie Zuchthaus in Aussicht steht? Der Anwalt stieß einen Rauchring in die Luft. »Ich bin mir vollständig im Klaren, dass Ihnen, mein lieber Freund, Zuchthaus in Aussicht stünde. Ich glaube, es wäre ziemlich schwer, mich mit in die Sache hineinzuziehen. Wenn Sie zu Ihrem Vergnügen ein Räuberbaron werden und sich in hochstaplerische Abenteuer stürzen, kann das nur Ihr Leichenbegängnis sein. Weil ich Ihren Vater und Sie schon von Kindheit an kenne, laufe ich diese Gefahr. Vielleicht finde ich an dem abenteuerlichen Geschmack.« »Blödsinn«, unterbrach ihn Johnny Lenley grob. »Sie sind, seitdem Sie gehen können, ein Schwindler gewesen. Sie kennen jeden Dieb in London und sind ein Hehler. Gebrauchen Sie dieses Wort nicht.« Maurice Messers Stimme klang plötzlich sehr schroff. »Wie ich Ihnen schon sagte, sind Sie noch sehr unreif. Habe ich den Diebstahl von Lady Darnleys Perlen angestiftet? Habe ich Ihnen in den Kopf gesetzt, dass Diebstahl mehr abwirft als Arbeit und dass Ihre Erziehung und Beziehungen zu den besten Familien Ihnen Gelegenheiten geben, die einem gemeinen Dieb versagt bleiben?« Dieses Wort reizte Johnny Lenley ebenso sehr wie das Wort Hehler den Rechtsanwalt. Wir befinden uns beide in demselben Boot, betonte er. Sie könnten mich nicht verraten, ohne sich selbst zu ruinieren. Ich behaupte nicht, dass Sie irgendetwas angestiftet haben, Maurice, aber Sie haben tüchtig mitgeholfen. Eines Tages werde ich Sie zum reichen Mann machen.